Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Maria Swelands Bitterfotze.
Jetzt stehen sie auf und gehen, die betrunkene Frau und ihr missmutiger Mann. Er schaut sie nicht an, geht mit sicheren Schritten zum Ausgang. Sie torkelt auf ihren hohen Absätzen hinterher, versucht nachzukommen und tut so, als würde sie seine verärgerte Nichtbeachtung nicht bemerken. Vielleicht liegen sie abends schlaflos in ihren Betten und fragen sich, warum sie wohl geheiratet haben. Und plötzlich sind 30 Jahre vergangen. Man erkennt, dass man zu oft betrunken und unglücklich ist und der eigene Mann sich schämt und immer ein paar Schritte vorausgeht. Man fährt für eine Woche nach Teneriffa, zieht ein pimmelrosa Kostüm und hochhackige Pumps an und es hilft nichts, dass der Lippenstift zum Kostüm passt und man sich mit Parfüm einsprüht. Man torkelt trotzdem. Ich stehe auch auf und lege mich auf einen der Liegestühle am Pool. Ich denke, irgendetwas stimmt nicht. So müde kann man einfach nicht sein. Ich schlafe schwer und träume, dass ich in New York bin. Ich bin auf Reisen und glücklich, alles ist so spannend. Aber weiter unten auf der Avenue höre ich einen Chor schreiender Frauenstimmen. Erst glaube ich, dass sie singen, aber als ich näher komme, höre ich, dass sie schreien. Sie sind wütend auf etwas, aber ich kann die Worte nicht verstehen. Auf einer Bank steht ein Mann, der aussieht wie Arnold Schwarzenegger und versucht, sie zu beruhigen. Als ich näher komme, sehe ich, dass es Arnold Schwarzenegger ist. Er tut mir ein wenig leid, obwohl ich ahne, dass die Frauen zu Recht empört sind. Er hat so graue Haare und so müde, traurige Augen. Plötzlich zieht er seinen Pullover aus und entblößt seinen muskulösen, eingeölten Oberkörper. Für eine Sekunde verstummen die schreienden Frauen erstaunt und Arnold nimmt freudig die Gelegenheit wahr und posiert. Stellt seinen Körper ins Profil, spannt die Arme und zieht den Bauch ein. Ein echter Bodybuilder. Als die Frauen merken, dass er posiert, anstatt ihnen zu antworten, werden sie noch wilder. Große Tränen rollen langsam über die Wangen des verletzten Arnold. Er versteht immer noch nicht, was er falsch gemacht hat. Armer Teufel. Ich will ihm helfen, aber das Schreien übertönt alles andere, und ich muss ganz nah an sein Ohr kommen, damit er mich hört. Auch die Männer bezahlen einen Preis für ihre Überordnung. Deine Macht kostet dich sehr viel, verstehst du? Er schaut mich verwirrt an und versucht, etwas zu antworten, aber die Frauen schreien so laut, dass ich seine Antwort nicht verstehe. Ich wache vom Geschrei am Pool auf. Kinder streiten sich mit ihrer Mutter, die ruft, sie sollen jetzt aus dem Wasser kommen. Sofort! Kein Vater. Nie schreien irgendwelche Väter hysterisch vor Müdigkeit ihre Kinder an. Sie sitzen wohl an der Bar und trinken Bier und reden. Ich denke an meinen Traum. Es ist ein kleiner Trost, dass Männer für ihre Überordnung zahlen müssen. Die Unterordnung der Frauen kostet umso vieles mehr. Meine Verwandlung zur Bitterfotze hat viele Ursachen und ist langsam im Lauf meines Lebens vonstatten gegangen. Aber nichts war so schmerzhaft, so schrecklich bitterfotzenbeschleunigend wie das Mutterwerden. Von allen Mythen ist der von der heiligen Mutterschaft der falscheste und der schmerzt am meisten. Neue Zeitrechnung, 2002. Ich bin schwanger und habe die ganze Zeit Angst vor einer Fehlgeburt. Ich träume von Blutklumpen, die aus meinem Körper kommen. Ich wache verschwitzt und traurig auf. Ich möchte dieses Kind so gern haben. Johann versucht mich zu beruhigen und fasst meine Brüste an. Sie haben sich verändert. Sie sind größer geworden. Aber ich lasse mich nicht beruhigen. Ich lese in Büchern, welche Symptome mit einer Schwangerschaft einhergehen. Ich habe kein einziges. Mir ist nicht übel, ich bin nicht müde, ich habe die Lust auf Sex nicht verloren. Mir geht es genau wie immer. Ich bin verflucht, unnormal, normal. Und ich freue mich nicht auf die Geburt. Die Freundinnen, die Kinder haben, sprechen von der Geburt als vom Tollsten, was sie je erlebt haben. Ich höre mit gerunzelter Stirn und misstrauischem Blick zu. Es ist der absolute Kick, wie ein Marathon zu laufen, sagt Charlotte begeistert. Aber ich würde niemals, nie im Leben freiwillig einen Marathon laufen, denke ich. Ich habe keinerlei Bedürfnis nach dieser Art von körperlichen Leistung. Im Sommer mieten wir zusammen mit Freunden ein Haus auf Gotland. Tagsüber fahren wir mit dem Fahrrad weite Strecken an irgendwelche Strände. Ich bin stark und braun gebrannt. Im Spiegel unseres Schlafzimmers studiere ich meinen Körper. Vielleicht wölbt sich der Bauch doch schon ein wenig hervor. Ich träume nicht mehr von blutigen Schleimklumpen. Und als wir wieder in Stockholm sind, glaube ich allmählich, dass ein Kind in mir entsteht. Auf dem Ultraschall sehen wir unser Kind im Bauch die Faust ballen. Ein Siegerzeichen, ein Kämpferzeichen. Ein Zeichen für uns, dass alles gut gehen wird. Wir fangen an, über Namen zu scherzen und nennen das Kind in meinem Bauch Sue Ellen. Eines Morgens, als ich aufwache und pinkle, stelle ich fest, dass alles rot ist. Ich verstehe es erst nicht, wische mich sauber und sehe, dass das Papier ganz rot von Blut ist. Mit Blut vermischter Urin, das wird orange. Sue Ellen ist jetzt 22 Wochen in meinem Bauch. Es ist verdammt nochmal zu spät für eine Fehlgeburt. Es darf jetzt keine Fehlgeburt sein, wo ich gerade anfange, mich zu entspannen. Wir rufen im Krankenhaus an und sie sagen, wir sollen kommen. Ich weine. Johann schweigt verbissen. Der Taxifahrer sieht wohl nicht, dass ich auf dem Rücksitz weine, denn als er uns am Krankenhaus aussteigen lässt, sagt er fröhlich, viel Glück! Johann murmelt Danke und bezahlt. Ich werde untersucht und als ich den Herzschlag unseres Kindes höre, kann ich aufhören zu weinen. Zu Ellen geht es jedenfalls gut. Der Arzt bewegt den Ultraschallkopf über den Bauch und sieht, dass der Mutterkuchen zu weit unten liegt, vor der Gebärmutteröffnung. Vermutlich hast du deshalb eine kleine Blutung bekommen, konstatiert er, als er sich die Hände wäscht. Wir bleiben ein paar Tage zur Beobachtung im Krankenhaus. Eine andere Ärztin informiert uns, dass wir uns schon jetzt auf einen geplanten Kaiserschnitt einstellen können. Sie sagt es in einem bedauernden Tonfall und sieht uns fragend an, weil wir uns freudig anlächeln. Wir sind überglücklich, dass wir uns keine Sorgen mehr über eine Geburt machen müssen. Nach ein paar Tagen im Krankenhaus dürfen wir nach Hause fahren. Man hat uns gewarnt, dass es im Verlauf der Schwangerschaft noch öfter zu Blutungen kommen kann. Wir müssen jedes Mal zur Beobachtung ins Krankenhaus fahren. Ich bekomme die strenge Anweisung, mich von nun an zu schonen. Keine schweren Einkaufstüten, kein Radfahren, so viel Ruhe wie möglich. Ja, sage ich erleichtert, dass es meinem Kind gut geht. Das ist das einzig Wichtige. Wir sind gerade ein paar Stunden zu Hause, als es an der Tür klingelt. Da steht ein Bote und überreicht uns eine Marzipantorte. Quer über die Torte steht in Schokoladenschrift Sue Ellen. Johanns Schwester und ihr Freund haben die Torte geschickt. Wir stehen uns am Küchentisch gegenüber und betrachten die verschnörkelte Schrift. Der Schokoladenname Unser Kind. Zum ersten Mal füllen sich Johanns Augen mit Tränen und den Rest des Abends weinen wir und mampfen Torte. Wir sitzen ganz eng beieinander. Meine Hebamme möchte mich krankschreiben, aber ich will nicht. Ich habe Angst vor der Stille, der Ruhe, den Gedanken. Angst, stehen zu bleiben, keine Arbeit, keine Identität zu haben. Angst, so eine krankgeschriebene Schwangere zu werden. Ein Muttertier. Ich sage, dass meine Arbeit nicht anstrengend sei und erzähle nichts von dem schweren Tonbandgerät, das ich zu allen Interviews schleppen muss. Erzähle nichts vom Druck, vom Stress, von meinen Ansprüchen. Wie sollte sie auch verstehen, dass meine Stärke mein Ideal ist, dass ich alle Anzeichen von Schwäche verachte? Ich arbeite mehr als je zuvor. Ich mache eine Vollzeitvertretung und arbeite darüber hinaus an einer Dokumentation. Die Leute um mich herum seufzen und verstehen nicht, dass ich ihr Seufzen als Beweis für meine Tüchtigkeit ansehe. Es tut mir gut, die Starke zu spielen. Fast gewöhne ich mich an die immer wieder auftretenden Blutungen. Ich gewöhne mich daran, jedes Mal ins Krankenhaus zu fahren, die Nacht auf einer harten Entbindungspritsche zu verbringen und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit zu fahren, direkt vom Krankenhaus. Ich fühle mich stark und tüchtig und habe merkwürdigerweise weniger Angst, je mehr ich das Schicksal herausfordere. So geht das bis 3 Tage vor dem geplanten Kaiserschnitt. Am Abend vorher bekomme ich richtig Angst. In mir keimt der Verdacht auf, dass mein Verdrängen ein Chaos verursacht hat. Der endgültige Konkurs. Der totale Untergang. Ich. Sigge wird zu Nina Simons I Shall Be Released herausgeschnitten. Im Operationssaal sind 10 fantastische Frauen damit beschäftigt, mich zuzunähen. Ich liege auf dem OP-Tisch und weine und liebe sie alle 10. Abgeschuftet, unterbezahlt und doch immer freundlich und voller Geduld, Trost und Warmherzigkeit. Ich bin so dankbar. Johann darf die Hebamme ins Nebenzimmer begleiten. Sie waschen Sigge und legen ihn mir dann an die Brust. Wir haben das wunderbarste kleine Mausekind bekommen, das man sich denken kann. Er will die Augen nicht öffnen. Er liegt still da. Ich streiche ihm über die Wange, die Hände, die Füße, den Rücken. Ich liebe ihn tief und innig. Im Krankenhaus ist es wunderbar. Ich will überhaupt nicht nach Hause fahren. Wir haben ein Zimmer für uns, leben in einem geborgenen Kokon, bekommen jegliche Unterstützung. Full Service. Ich schlafe fast nicht in diesen Nächten. Ich bin vollauf damit beschäftigt, da zu liegen und Sigge anzuschauen. Aber es gibt zu festen Zeiten Essen, zum Frühstück frische Brötchen. Ich brauche an nichts Praktisches zu denken. Wir können all unsere Energie, all unsere Gefühle ungehindert Sigge und einander widmen. Das Einzige, was nicht richtig klappt, ist das Stillen. Meine Brüste sind prall gefüllt mit Milch, die herausläuft, aber Sigge kann nicht richtig saugen. Schließlich hilft uns eine Hebamme mit einem Gummisauger, den man auf die Brust setzt, und dann schafft er es ein wenig. Nach 4 Tagen müssen wir den Kokon verlassen und uns nach Hause begeben. Wir sind völlig durcheinander und ich weine bloß noch. Vor Glück, denke ich. Oder aus Erschöpfung? Nach 2 Tagen zu Hause besucht uns ein Bühnenbildner, mit dem Johann bei seiner bevorstehenden Inszenierung zusammenarbeiten wird. Es ist sein erster Auftrag, seit er seinen Abschluss in der Regieklasse gemacht hat, und es ist eine Arbeit, auf die er mit großer Erwartung und Nervosität blickt. Eine Arbeit, die ihm sehr viel bedeutet. Der Bühnenbildner und Johann schließen sich für ihre Besprechung im Arbeitszimmer ein. Ich sitze im Wohnzimmer und versuche, Sigge zu stillen. Es klappt nicht gut. Meine Brüste sind hart und gespannt. Kleine graue Milchstrahlen schießen heraus und durchnässen meinen Pulli. Die Brüste schmerzen und spannen und wollen geleert werden. Aber jedes Mal, wenn ich Sigge anlege, brüllt er wie am Spieß. Ich versuche, mich zu wappnen, versuche zu verhindern, dass sein Schreien tiefe Wunden in mein Inneres schneidet. Ich versuche, meine Stimme ruhig klingen zu lassen. Ich sage sanft: »So, mein geliebtes Kind, da, versuch es. So.« Ich streiche Sigge über den Kopf, den Rücken, streichle seine Füße, lasse seine wütende Hand sich krampfartig um meinen Finger schließen. Sein kleiner Körper ist gespannt wie ein Bogen. Er zittert vor Wut. Sein Schreien lässt mich schwitzen. Ströme von Schweiß laufen mir über die Stirn, in die Augen, unter den Arm, über den Bauch, die Schenkel entlang. Ich bekomme panische Angst. Ich bekomme panische Angst, mich nicht mehr gegen sein Schreien wehren zu können. Angst, dass der Bühnenbildner und Johann sich gestört fühlen und fragen, warum er so schreit. Angst, dass ich hier sitze und versuche, Rücksicht auf sie zu nehmen, wo es eigentlich doch umgekehrt sein müsste. Was zum Teufel macht dieser Bühnenmensch eigentlich hier? Ich brauche Johann jetzt, hier neben mir auf dem Sofa. Ich erkenne, dass ich allein bin. Ich muss ganz offensichtlich allein mit dieser Situation fertig werden. Ich bringe Sigge nicht dazu, an der Brust zu saugen, obwohl er so hungrig ist. Ich bekomme panische Angst, weil ich von diesem Baby okkupiert worden bin. Ich nehme Sigge auf die Schulter und trage ihn durchs Zimmer. Er hört auf zu schreien. Und ich spüre, wie sein kleiner Körper sich entspannt. Ich lege Nina Simon auf und tanze mit ihm und lasse mein Weinen heraus. Ich schluchze leise, damit Johann und der Bühnenbildner mich nicht hören. Ich sehne mich ins Krankenhaus zurück. Ich sehne mich nach dem roten Knopf, den man drücken konnte, wenn man Hilfe brauchte. Ein Klingeln und dann kamen freundliche Hebammen mit beruhigenden Worten und sanften Händen. Im Krankenhaus war ich nicht allein. Am nächsten Tag kommt ein Schriftsteller, mit dem Johann einige Projekte geplant hat. Sie schließen sich für ihre Besprechung im Arbeitszimmer ein. Wir sind jetzt seit 4 Tagen zu Hause und ich friere. Ich laufe in dicken Socken und Wollpullover herum und drehe die Heizung auf. Draußen sind die Dächer silbrig vom Novemberfrost und ich frage mich, ob ich je wieder rausgehen werde. Was macht man, wenn das Baby schreit und man weit von zu Hause entfernt ist? Mein Leben hat sich total verändert. Mein Körper hat einen Krieg durchgemacht. Und jetzt ist er von einer fremden Macht besetzt. Und der Mann, von dem ich glaubte, er sei mein Verbündeter, erweist sich als Verräter. Er lässt mich im Stich und ist mit etwas anderem beschäftigt. Und ich versuche es zu verstehen. Schaue Sigge lange in die Augen und versuche, meine Besatzermacht kennenzulernen. Ich besänftige ihn, indem ich ein Stillhütchen benütze. Damit gelingt es ihm wenigstens, ein wenig zu trinken. Er schläft satt ein und ich nutze die Gelegenheit, ein paar Käsebrote zu machen, die ich als Mittagessen herunterschlinge. Dann setze ich mich mit Sigge im Arm vor den Fernseher. Ich mache mir Sorgen, weil geplant ist, dass Johann am nächsten Tag zu einer Besprechung nach Skellefteå, ganz im Norden, fährt. Er wird am dortigen Landestheater seine erste Inszenierung machen. Und ich mache mir Sorgen, weil ich einen ganzen Tag lang mit Sigge allein sein muss. Es ist erst 4 Tage her, dass wir aus dem Krankenhaus gekommen sind und alles ist so neu und überwältigend. Ich mache mir Sorgen, dass das Stillen nicht klappt. Ich mache mir Sorgen, weil ich seit 6 Nächten nicht richtig geschlafen habe. Ich mache mir Sorgen, weil die Operationsnarbe wehtut. Ich mache mir Sorgen, weil ich spüre, dass Johann ganz woanders mit seinen Gedanken ist. Um 6 Uhr am Morgen wache ich auf, weil eine Brust steinhart ist und wehtut. Milchstau. Ich stolpere in der Dunkelheit des Novembermorgens zur Toilette. Ich habe gelesen, dass man beim Milchstau die Brust massieren und wärmen soll. Ich richte also den Föhn auf die Brust. Johann wacht vom Lärm auf und als er in die Toilette kommt, bricht alles zusammen. Ich heule wie ein Schlosshund. Johann, bitte fahr nicht. Ich habe Schmerzen. Ich will heute nicht allein sein. Johann schaut mich verzweifelt an. Aber ich muss fahren. Das ganze Theater wartet auf mich. Die Milch fließt, der Rotz fließt, die Tränen fließen. Ich bin ein einziger Schleimklumpen, der gleich in den Abfluss fließt. Ich schreie, um den Föhn zu übertönen, dass mir sein verdammtes Theater scheißegal ist. Aber Johanns Flugzeug geht um 7 und eine Viertelstunde später ist er verschwunden. Ich sitze immer noch mit dem Föhn auf dem Klositz und weine. Schließlich beruhige ich mich, nehme 2 Aspirin und krieche neben einem kleinen warmen Sigge ins Bett. 2 Stunden später wache ich auf, nass geschwitzt, fiebrig und mit schmerzender Brust. Ich versuche, Sigge mit der gesunden Brust zu stillen. Dann lege ich ihn auf den Küchenboden und versuche, etwas zu frühstücken. Ich will gar nicht daran denken, dass Johann abgehauen ist. Dass er einfach gegangen ist, obwohl ich ihn bat, zu bleiben. Ich tippe an das Ungeheure, lasse es dann doch wie eine sorgfältig eingekapselte Eiterbeule in Ruhe. Ich mache den Backofen an und setze mich nackt davor. In der Hoffnung, dass die Wärme hilft, aber sie hilft nicht. Stattdessen steigt das Fieber. Ich habe Schüttelfrost. Ich nehme noch 1 Aspirin und bette mich mit Sigge unter einem Berg von Decken. Ich stehe nur auf, wenn ich ihn wickeln muss. Spätabends kommt Johann endlich nach Hause, voller Schuldgefühle und Angst. »Ich habe den ganzen Tag an euch gedacht«, sagt er mit Tränen in den Augen. Das hilft mir überhaupt nicht, dass du den ganzen Tag an uns gedacht hast, denke ich. Aber ich sage es nicht. Ich bin so matt und habe solche Schmerzen, dass ich nicht einmal wütend sein kann. Als der Milchstau nach 3 Tagen nicht vorbei ist und das Fieberthermometer 41 Grad zeigt, fahren wir in die Ambulanz. Da bekomme ich Antibiotika und werde mit freundlichen Stilltipps nach Hause geschickt. Mit dem Stillen aufzuhören scheint keine Alternative zu sein. Am nächsten Tag fühle ich mich schon viel besser, fast fieberfrei. Aber das Thermometer zeigt immer noch 39 Grad. Es ist also nur der Unterschied zwischen 41 und 39 Grad, der mir das Gefühl vermittelt, gesund zu sein. Schon am nächsten Tag steigt das Fieber erneut und wir fahren wieder in die Ambulanz. Dieses Mal werde ich stationär aufgenommen. Wir bekommen ein eigenes Zimmer. Johann und Sigge können bei mir bleiben. Ich habe 40 Grad Fieber und bin entweder nass geschwitzt oder zittere und friere vor Schüttelfrost. Am Nachmittag kommen 2 Tanten von der Stillberatung des Krankenhauses. Sie wollen sehen, ob Sigge nicht doch ohne Stillhütchen saugen kann. Ich sitze in einem hässlichen Sessel, der Fieberschweiß läuft und Sigge schreit, weil er ohne das Stillhütchen nicht saugen kann. Die eine Tante zieht und quetscht meine Brustwarze und versucht, sie Sigge in den Mund zu stecken. Es tut weh. Aber meine Brüste gehören schon lange nicht mehr mir. Sie sitzen nur zufällig an meinem Körper und produzieren Milch. Nach 10 langen Minuten, in denen ich versucht habe, einen hysterisch schreienden Siegel zum Saugen zu bringen, bitte ich aufhören zu dürfen. »Ja, wir machen besser Schluss für dieses Mal«, sagt eine. Sie trägt ein kleines Goldkreuz um den Hals und kleine weiße Perlenohrringe. Plötzlich fällt mir ein, dass ich irgendwo gelesen habe, dass viele Menschen in der Krankenpflege arbeiten, die der Volkspartei angehören. Sie begehren nie auf, glauben an Gott und beten zu ihm, anstatt für bessere Bedingungen zu streiken. Vielleicht ist es das hohe Fieber oder dass sie einfach dastehen und mich anstarren oder weil ich nass geschwitzt bin, aber plötzlich werde ich unglaublich wütend auf die Tante mit dem Goldkreuz. Ich habe mir überlegt, mit dem Stillen aufzuhören. Es scheint ja nicht zu klappen. Ich habe gehört, dass es Tabletten gibt, die die Milchproduktion stoppen. Würde das nicht gegen den Milchstau helfen? Sage ich. Die Stilltanten sind empört. Solche Tabletten sind total gefährlich. Man kann eine Psychose davon bekommen, sagt die eine. Du solltest nicht so schnell aufgeben. Das Stillen ist manchmal in den ersten Monaten ein bisschen schwierig. Damit muss man rechnen, sagt die andere, die mit dem Goldkreuz und den Perlenohrringen. Ich werde das nicht noch einen Monat lang aushalten und eine Psychose bekomme ich von den ständigen Schmerzen und dem hohen Fieber. Begreift ihr das? Schreie ich. Die Stilltanten schauen erst sich vielsagend an und dann mich. Sie denken bestimmt, dass ich jetzt verrückt und hysterisch bin. Was ich auch bin. Das wird schon werden, sagt die Goldkreuzfrau. Wir müssen jetzt leider gehen, aber ihr könnt jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen, wenn du Hilfe beim Stillen brauchst. Sie gehen, ich weine und schwitze, die Milch fließt aus der Brust und Sigge kann sie nicht aufnehmen. Ich setze das Gummihütchen auf und versuche, Sigge zu stillen, so gut es eben geht. 2 Tage später dürfen wir nach Hause und Johann und ich haben uns darauf geeinigt, das nicht gerade optimale Stillen mit Fertigmilch aus der Flasche zu komplettieren. Das geht gut und unsere Sorge, dass Sigge nicht genug isst, verschwindet, weil wir mit der Flasche genau sehen können, wie viel er trinkt. Wir machen zum ersten Mal einen Spaziergang mit Sigge im Kinderwagen. Johann knipst ein Foto von mir, wie ich am See stehe. Ich stütze mich auf den Kinderwagen und sehe müde aus. Aber es ist in jeder Beziehung eine schwierige Zeit und am nächsten Tag tut auch meine gesunde Brust richtig weh. Sie verwandelt sich allmählich in einen harten Tennisball und ich habe auch wieder Fieber. Im Krankenhaus sagen sie, dass wir sofort kommen sollen. Ich weine. Ich will nicht wieder ins Krankenhaus. Ich liege unter mehreren Schichten von Decken in unserem Bett und habe Schüttelfrost. Johann setzt sich auf den Bettrand. Wäre es nicht besser für Sigge, wenn er und ich zu Hause bleiben? Dann kannst du dich richtig ausruhen und gesund werden, sagt er und streicht mir über die Haare. Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, dass Johann nicht mit ins Krankenhaus kommen will. Ich will auch nicht, aber ich muss. Und der Gedanke, eine ganze Nacht von Sigge getrennt zu sein, macht mir Panik. Es fühlt sich an, als ob es physisch unmöglich wäre. Ich kann nicht glauben, dass Johann es ernst meint. Das darf er nicht ernst meinen. Er ändert seine Meinung und sagt, natürlich könnten sie mitkommen, aber er wolle nicht über Nacht bleiben. Er und Sigge würden kommen und den Tag über bei mir sein, aber abends nach Hause fahren. Ich versuche ihm zu erklären, dass ich es nicht ertrage, Sigge nicht bei mir zu haben. Seinen kleinen, warmen Körper, seine kurzen, keuchenden Atemzüge beruhigen mich. Aber Johann versteht mich nicht und sagt, wenn er krank wäre, dann würde er nicht wollen, dass ich und Sigge bei ihm blieben. Was ist denn das für ein Argument? Schließlich bin ich krank und ich möchte, dass er und Sigge bei mir bleiben. Ich spüre plötzlich Hass. Ich werde eiskalt. Das werde ich dir nie, niemals verzeihen. Verstehst du das? Johann schaut hilflos und geht hinaus, um ein Taxi zu rufen. Im Krankenhaus ist es voll und wir werden in ein Mehrbettzimmer eingewiesen. Ich schaue Johann an und hasse ihn, weil er so zufrieden guckt. Verstehst du jetzt, dass ich nicht bleiben kann? Sagt er mit Bedauern in der Stimme. Ich schaue die Frau im weißen Kittel an, die neben uns steht. Sie schaut mir nicht in die Augen, sondern betrachtet ihren Piepser, an dem sie nervös herumfingert. Leider haben wir heute kein Einzelzimmer. Ich fürchte, dein Mann und dein Kind können heute Nacht nicht hierbleiben, sagte sie leise. Ahnt sie meine Verzweiflung? Spürt sie meinen Schweißgeruch? Weiß sie, dass hohes Fieber einen enthemmt und wahnsinnig macht? Wieder fließen Tränen. Ich gewöhne mich allmählich daran, an mein rot geschwollenes Gesicht, in dem die Tränen und der Rotz gar nicht mehr trocknen. Ein Stöhnen bildet sich in meinem Bauch, wächst in den Hals hinauf. Ich weine auf eine Art, wie ich noch nie geweint habe. Laut und guttural. Ich jaule wie ein verletztes Tier. Es klingt hässlich. Und ich verstehe, dass es der normalen Welt, der ich nicht mehr angehöre, peinlich ist. Ich höre, wie die Schwester den Raum verlässt und Johann versucht, sich neben mich auf das schmale Bett zu setzen. Ich schubse ihn weg, nehme Sicke und krieche mit ihm zusammen unter die Decke. Ich streichle über seinen kleinen Kopf, schaue sein schönes, schlafendes Gesichtchen an. Mein geliebtes Kind, das allerschönste Baby. Ich spüre im ganzen Brustkorb einen ganz besonderen Liebesschmerz. Ich weiß nicht, wie lange wir so daliegen. Johann sitzt schweigend in einem hellrosa Plastiksessel und schaut aus dem Fenster. An der Wand über ihm hängt ein Bild, das Aquarell einer Blumenwiese mit harmlosen Blümchen. Im Hintergrund ein Sonnenuntergang, der alles rosa färbt. Mein Humor ist mir schon lange abhanden gekommen und ich muss daran denken, wie sehr ich rosa hasse, die hässlichste aller Farben, rundum ekelhaft und doch so oft verwendet. Nach einer Weile sehe ich, wie Johann seine Sachen zusammenpackt. Er zieht seinen Mantel an und macht sich fertig zum Gehen. Er steht an meinem Bett und versucht, mir in die Augen zu schauen, aber ich erwidere seinen Blick nicht. Plötzlich geht die Tür auf und die Frau im weißen Kittel betritt das Zimmer. Sie kommt geradewegs auf mein Bett zu und sieht freudig aus. »Wir haben jetzt doch ein Einzelzimmer für euch gefunden«, sagt sie stolz. »Die kleine Familie kann also zusammenbleiben.« Johann runzelt die Stirn, lässt jedoch die Tasche, die er fest in der Hand hält, nicht los. Sie redet fröhlich weiter. »Weil du so verzweifelt warst, hast du uns so leid getan. Und ja, nun könnt ihr bleiben«, sagt sie und schaut Johann an. Er sieht zuerst sie steif an und dann mich. »Aber ich glaube wirklich, dass es das Beste für uns alle ist, wenn ich mit Sigge nach Hause fahre.« Nun erwidert Johann meinen Blick nicht. Ich sehe, dass er sich schämt und wütend ist, und ich höre, wie er versucht, freundlich zu klingen. »Es ist schon spät, Sarah. Du musst jetzt schlafen und wir kommen morgen früh wieder.« Ich sehe sein abgewandtes Gesicht und mir wird klar, dass ich keine Kraft zum Streiten mehr habe. Das Schmerzmittel wirkt nicht mehr und ich spüre, wie das Fieber wieder steigt. Der wohlbekannte Schüttelfrost breitet sich im Körper aus und ich fange an zu zittern. Ich sage nichts und weiß, dass mein Schweigen ihn nervös macht. »Nun ja, ihr macht, was ihr wollt«, sagt die Frau im weißen Kittel verwirrt und lässt uns allein. Johann hat Sigge hochgenommen und zieht ihm den Overall an. Ich verweigere immer noch den Kontakt. Vielleicht fühlt es sich so an, wenn man apathisch wird, denke ich. Als ich aber sehe, wie Sigge in der Autoschale, die Johann trägt, das Zimmer verlässt, kommt wieder Leben in mich. Irgendetwas in meinem Gehirn zerspringt und ich stehe ganz schnell auf und will hinterherlaufen. In meiner halbpsychotischen Fieberwelt sehe ich, wie ein Monster mein Kind kidnappt und ich es retten muss. Aber die Operationsnarbe tut so weh, dass ich zusammenbreche. Ich bleibe auf dem Boden liegen und sehe, wie die Wände sich drehen. Ich denke, ja, jetzt bin ich wirklich verrückt. Ich schluchze, weil mein Kind verloren ist, ich verloren bin. Die Frau im weißen Kittel kommt herein, sie muss vor der Tür gestanden haben. Sie hilft mir wieder ins Bett und deckt mich zu. »So, so«, sagt sie mit sanfter Stimme und streicht mir über die Haare. Aber ich kann nicht aufhören zu weinen. »Ich habe ein Kind bekommen«, schluchze ich. »Und er ist so süß, das süßeste kleine Mausebaby.« »Ganz bestimmt«, sagt die liebe Krankenschwester. »Aber ich will jetzt nicht sterben. Ich möchte ihn jetzt bei mir haben.« »Du wirst nicht sterben. Dafür sorgen wir schon.« Sie sitzt lange bei mir, spricht und streicht mir über die Haare. Das beruhigt mich und nach einer Weile höre ich auf zu weinen. Das Krankenhausbett ist schmal und hart. Ich starre die ganze Nacht schlaflos an die Decke. Schreckliche Gedanken, dass ich Sigge nie wiedersehen werde, gehen mir durch den Kopf. Er wird heute Nacht sterben. Plötzlicher Kindstod. Das Taxi hat einen Unfall. Ich kann nicht dagegen an. Die Bilder lösen sich ab. Eines schlimmer als das andere. In den folgenden 6 Tagen versucht man es mit 6 verschiedenen Antibiotika, die ich intravenös bekomme, aber nichts hilft. Das Fieber sinkt nie unter 39 Grad. Ich erinnere mich nur an Bruchstücke aus diesen Tagen. Johann und Sigge kommen am Vormittag, wie ich weine, wenn ich Sigge neben mir im Krankenhausbett haben darf, wie ich weine, wenn sie mich am Nachmittag verlassen, die schlaflosen Nächte, meine Todesangst, als ich spüre, dass sogar die Ärzte sich Sorgen machen. Niemand kann etwas Genaues sagen. Und dann das ständige Fieber, das mich verrückt macht. Ich sage zu Johann, was für ein Hohn, dass ich jetzt sterben muss, wo ich endlich Sigge bekommen habe. Er versucht mich zu trösten, aber ich sehe, dass auch er beunruhigt ist. Schließlich bekomme ich die Abstilltablette, um die ich gebeten habe. Allmählich versiegt die Milch, aber die Brüste sind immer noch hart und schmerzen. Es wird festgestellt, dass ich zu meiner Brustentzündung noch einen resistenten Krankenhauskeim bekommen habe. Deshalb haben die Antibiotika nicht geholfen. Ich muss immer daran denken, dass ich den bestimmt von den harten Händen der Stilltanten bekommen habe, als sie mir in die Brustwarze kniffen. Darüber können wir sogar ein wenig lachen, Johann und ich. Wie sehr ich mich von ihm im Stich gelassen fühlte, kann ich mir selbst nicht eingestehen. Das stecke ich ganz tief weg. Und es dauert 10 Monate, bis ich überhaupt wage, darüber zu reden. Ich erzähle niemandem, was ich erlebt habe. Ich verwende Johanns Version, sage, dass er und Sigge nicht im Krankenhaus bleiben konnten, weil es zu anstrengend war, dass es besser für Sigge und auch für mich war, dass sie zu Hause schliefen. Nach einer Woche können wir nach Hause und es ist ein Segen, endlich kein Fieber mehr zu haben. Sigge trinkt aus der Flasche und Johann und ich können uns das Füttern teilen. Ich bin nicht mehr okkupiert und die Liebe zu meinem Mausebaby kann wachsen, befreit von Krankheit, Schweißausbrüchen und Milchfluss. Ich kann sogar etwas Schlaf nachholen, weil wir uns die Nächte teilen. Die Flasche und der Muttermilchersatz sind meine Befreier und überglücklich beginne ich, das Leben zurückzuerobern. Johann hingegen ist gestresst. Während ich krank war, musste er alle Termine absagen und jetzt muss er die verlorene Zeit wieder einholen. Ich verspüre eine unausgesprochene Schuldzuweisung, dass Johann nicht wie geplant arbeiten konnte. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber das Gefühl ist da und ich protestiere nicht, als er kaum, dass wir zu Hause sind, wieder zu arbeiten anfängt. Erst hinterher wird mir bewusst, wie merkwürdig es ist, dass wir nicht erst einmal innegehalten und eine Pause gemacht haben, uns erholt haben. Die Tage vergehen und meine Krankheit wird zu einer Geschichte, über die wir uns gruseln können, fast mit Wohlbehagen. Wir lachen unter Tränen, als wir hören, dass meine ehemalige Erzieherin Kattis in der freikirchlichen Gemeinde in unserer Heimatstadt Westeras darum bat, für uns zu beten. Sie haben gebetet, dass die kranke Mutter wieder mit ihrem neugeborenen Kind vereint wird, dass die kleine Familie wieder nach Hause kann. Es ist, als ob das Ganze jemand anderem passiert wäre. Einer Frau, die ich nicht wirklich kenne. Ich will dem nicht nachspüren. Ich habe genug von Angst und Sorgen. Ich will wieder fröhlich sein, will auch erleben, wie es ist, eine glückliche junge Mutter zu sein. Ich habe auch keine Zeit zu trauern. Johann arbeitet und ich bin tagsüber mit Sigge allein. Ich eile durch die Tage, sehe zu, dass die Stunden schnell vergehen. Während dieser Zeit bekomme ich zu hören, wie ich strahle. Und ich strahle tatsächlich. Schlaflosigkeit kann einen zu Beginn manisch machen und mir ist schwindelig vor Schlafmangel. Es ist nicht unangenehm, eher wie leicht betrunken zu sein. Erst nach einer Weile macht der Schlafmangel einen müde und wahnsinnig. Richtig müde werde ich, als Johann nach Skellefteå verschwindet und mit den Proben für seine Theateraufführung beginnt. 10 Wochen lang ist Johann von Montag bis Freitag weg. Die erste Woche geht gut. Am Freitagabend erwarte ich ihn mit Rotwein, Pizza und jeder Menge Sehnsucht. Wir geraten nur leicht aneinander, als ich spüre, dass Johann abwesend und müde ist. Er kann nicht darüber reden, sitzt nur da, beschäftigt mit seinen Gedanken. Wir schlafen schwer, aber ich werde bald wieder von Sigge geweckt. Johann schläft weiter. Wie viele Männer hat er die unglaubliche Fähigkeit, gut und tief zu schlafen, auch wenn neben ihm die Welt untergeht? Oder wie jetzt, wenn unser Kind wimmert und unruhig schläft und eine Weile herumgetragen werden muss, um wieder einzuschlafen. Die 2. Woche geht weniger gut. Ich überlebe den Alltag, habe aber immer einen schlechten Geschmack im Mund. In mir wächst der Ärger und bekommt solche Proportionen, dass er sich nicht mehr verdrängen lässt. Am Freitagabend streiten wir darüber, dass ich das Wochenende brauche, vor allem die Nächte, um mich auszuruhen. Johann findet das nicht selbstverständlich. Er ist auch müde nach einer Arbeitswoche. Ich kann das nicht verstehen. Schließlich kann er 5 Nächte ungestört schlafen. Wieder bekomme ich so eine schreckliche Ahnung. Ein Gefühl, dass ich ihn eigentlich nicht kenne. Den Mann, mit dem ich jetzt 7 Jahre zusammenlebe. Alles ist unwirklich, der Boden unter meinen Füßen schwankt. Ich weiß nicht, wie ich ihm begreiflich machen soll, was es heißt, mit einem 3 Monate alten Baby Tag und Nacht allein zu sein. Das kann man nicht verstehen, wenn man es nicht erlebt hat. Schließlich siegt meine Hysterie und mein Schreien übertönt Johann. Er gibt auf. Ahnt er vielleicht, wie nahe ich an der Grenze bin? Die Nächte am Wochenende gehören mir. Es ist eine kleine Möglichkeit zu überleben und ich klammere mich daran fest. Die Tage sind ausgefüllt mit Spazierengehen, Einkaufen, stundenlangen Kaffeebesuchen mit Freundinnen, Babyschwimmen, Babykino, Museumsbesuchen, Shopping. Ich habe jeden Tag unglaublich viel vor, einen Stundenplan, den ich penibel einhalte. Ich habe Todesangst vor den stillen Abenden allein, wenn die Gedanken mich übermannen. Sigge schläft gut im Wagen und wenn er wach ist, ist er fröhlich. Er schaut sich neugierig die Welt an und weint nur, wenn er Hunger hat. Mein geliebtes Kind, mein bester Freund und meine unbezwingbare Okkupationsmacht. Im Kinderzentrum muss ich einen Fragebogen ausfüllen. Die Sozialarbeiterin Monika erklärt, dass die Befragung dazu dient, diejenigen aufzufangen, denen es schlecht geht und ihnen Hilfe anzubieten. Die Fragen handeln davon, wie ich den Alltag erlebe. Habe ich Ängste? Habe ich Probleme, aus dem Haus zu gehen und etwas zu unternehmen? Ich habe schreckliche Angst, dass sie merkt, wie unglücklich ich bin. Ich kreuze immer an, dass es mir prima geht, dass ich schlafen kann, dass ich jeden Tag etwas unternehme, dass es in meinem neuen Leben als Mutter eigentlich überhaupt keine Probleme gibt. Monika schaut sich meine angekreuzten Antworten erstaunt an. So, das sieht ja toll aus. Die meisten finden es am Anfang ziemlich anstrengend, bis sich alles eingespielt hat. Ich erkläre, dass es für mich ganz am Anfang, als ich krank war, anstrengend war. Verglichen damit ist jetzt alles super prima. Monika schweigt ziemlich lange. Vielleicht durchschaut sie meinen Selbstbetrug. Sie kann ja nicht ahnen, dass mein Problem nicht der Mangel an Aktivitäten ist, sondern im Gegenteil, dass ich nie innehalte und mich ausruhe. Klar, die Nächte sind schon ein bisschen anstrengend, sage ich, um etwas glaubwürdiger zu klingen. Ja, das geht allen so, sagte Monika und beschließt, meine übertriebene Forschheit zu schlucken. Versucht tagsüber ein wenig zu schlafen, wenn der Kleine schläft, fährt sie fort und ich denke, das würde ich nie können oder schaffen, so voll gebucht wie meine Tage sind. Abends weine ich vor Müdigkeit. Sigge liegt neben mir im Bett und schaut mir ernsthaft in die Augen. Er sieht auch traurig und müde aus von dem vielen Herumgerenne, von dem hysterischen Tempo, das ich jeden Tag vorlege. Ich streiche ihm über den Kopf und nach Stunden schlafen wir ein. Johann ruft an und wir haben uns nichts zu sagen. Er ist mitten in den Proben und macht sich Sorgen, dass die Schauspieler ihn nicht ernst nehmen, dass die Inszenierung schlecht wird, dass er nicht gut genug ist. Ich schweige und frage mich, wie wir jemals wieder zusammenkommen sollen. Ich hasse ihn jeden Tag ein bisschen mehr. Hasse es, dass seine Abwesenheit mir das Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit gibt. Diese Gefühle führen mich weit zurück in die frühe Kindheit, an die ich keine bewussten Erinnerungen habe. Ich werde immer kleiner. Früh an einem Samstagmorgen, als Johann aufgestanden ist, um Sigge zu wickeln, höre ich plötzlich einen Bums. Dann ist es ein paar Sekunden lang still, bis Sigge panisch zu schreien anfängt. Ich rase hoch und sehe, wie Johann Sigge in den Armen wiegt. »Er ist vom Wickeltisch gefallen«, sagt Johann schockiert. »Ich wollte den Waschlappen nass machen und habe ihn eine Sekunde den Rücken zugekehrt.« Er schaut mich hilflos und voller Scham an, aber nichts davon dringt durch meine Eiseskälte durch. »Gib mir Sigge«, sage ich hart. »Ich möchte ihn trösten«, sagt Johann mit Tränen in den Augen. »Du kannst ihn nicht trösten. Gib mir Sigge«, sage ich noch einmal und nehme ihm das Baby weg. Sigge hört bald auf zu weinen. Ich setze mich mit ihm hin und sehe, dass sein normales Ich zurückkehrt. Ich sitze da und hasse nur noch. verfluche Johanns Morgenmüdigkeit, verfluche, dass er nicht zu Hause war und mitbekommen hat, dass Sigge sich drehen kann, verfluche seine ganze Existenz. Auf dem Weg zum Kinderkrankenhaus schweigen wir. Wir bekommen ein eigenes Zimmer und ein Arzt stellt uns lauter misstrauische Fragen und macht Johann noch mehr Schuldgefühle. Johann erklärt, dass er viel weg war und nicht mitbekommen hat, dass Sigge sich schon drehen kann. Ich sage nichts, um Johann zu unterstützen. Sitze nur da, hasse ihn und starre böse geradeaus. Wir müssen ein paar Stunden zur Beobachtung bleiben und als der Arzt den Raum verlässt, beginnt Johann zu weinen. Er weint still und krampfartig mit zuckenden Schultern. Eine Sekunde lang habe ich den Impuls, alles loszulassen und ihn in den Arm zu nehmen, mit ihm zu weinen, mich im gemeinsamen Unglück mit ihm zu versöhnen. Aber der Knoten in mir ist zu hart wegen des Schlafmangels der letzten Monate, der Einsamkeit und der Angst. Als ob die ganze Sehnsucht und Verlassenheit meiner Kindheit, alle Enttäuschungen, die ich je erlebt habe, hochkämen und meine Liebe zu Johann zu Eis frieren lassen. Und die Wäscheschleuder unseres Lebens schleudert uns weitere 8 Wochen herum. Ich rufe bei der Familienberatungsstelle an und bitte um einen Termin. Die Frau am anderen Ende versteht erst nicht, was ich meine. Warum war dein Mann denn 10 Wochen lang weg? Wieder spreche ich mit Johanns Stimme und sage, dass es um einen Auftrag ging, den er schon lange unterschrieben hatte. Sie klingt ungläubig, als sie mich fragt, ob sie mich richtig verstanden habe und unser Sohn wirklich erst 3 Monate alt war. Als ich sage, das stimme, schweigt sie ziemlich lang. Vielleicht notierte sie etwas, aber ich klammere mich an die Ungläubigkeit, die ich zu vernehmen glaubte. Vielleicht überinterpretiere ich, aber ich brauche eine Bestätigung dafür, dass ich so fühlen darf, wie ich fühle. Ich denke die ganze Zeit, dass es Millionen und Abermillionen von Frauen gibt, die viel schlimmer von ihren Männern im Stich gelassen wurden, die mit Kindern und Haushalt ohne die kleinste Ausrede allein gelassen wurden. Man sollte das Gewicht der Geschichte nicht unterschätzen. Ich weiß, dass viele nur die Nase rümpfen würden angesichts meines Problems. Das lässt mich immer noch manchmal an der Verhältnismäßigkeit zweifeln. Darf ich überhaupt einen Begriff wie im Stich lassen verwenden? Johann findet nein. Er meint, wir seien Opfer unglücklicher Umstände geworden, einer Stresssituation, die wir uns nicht ausgesucht hätten. Aber ich muss doch immer wieder denken, dass so vieles hätte anders laufen können, trotz der unglücklichen Umstände und der Stresssituation. An einem Donnerstagmorgen haben wir einen Termin bei der Familienberatung. Unsere Freunde, Patrick und Jens, sind Babysitter. Sie werden eine Stunde lang mit Sigge in den Park gehen. Die Therapeuten sind ein Paar mittleren Alters, ein Team. Sie heißen Magan und Mats. Johann und ich grinsen nervös über ihre professionelle Freundlichkeit. An den Wänden hängt Webkunst, ein Teppich mit groben, stachelnden Gesichtern. Magan erzählt eine lange Geschichte über die Entstehung des Bildes. Eine Freundin von ihr hat es gewebt. Es stellt das notwendige Chaos des Lebens dar. Wir hören zu, nicken höflich. »Also«, sagte Mats, »möchtest du, Sarah, uns erzählen, warum ihr hier seid?« »Ja«, antworte ich. »Wir sind in einer Krise, weil Johann so viel weg war und gearbeitet hat, ausgerechnet als unser erstes Kind auf die Welt kam. Es war viel schwieriger, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich kam mir verlassen und ungeliebt vor und ich habe das Gefühl, dass Johann überhaupt nicht verstanden hat, wie anstrengend alles war.« Magan und Mats nicken und schauen Johann an, der fortfährt. »Ich finde auch, dass es ungut war, dass ich so viel gearbeitet habe und verreist war, als Sigge noch ganz klein war. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte einen Vertrag unterschrieben und konnte nicht zurück.« Magan und Mats nicken wieder. Am Anfang erzählen wir vorsichtig und nachdenklich. Ein ruhiges Tennisspiel, das gerade angefangen hat und bei dem beide den Gegner kennenlernen wollen. Aber allmählich verändert sich das Tempo, ermuntert von Magans und Mats Schweigen und dem verständnisvollen Nicken. Bald sind wir in einem rasenden Sturm, die Worte strömen nur so hervor, wir sind hochrot von den Gefühlen, die durch das Zimmer mit dem gewebten Bild ziehen. Schließlich schweigen wir und Magan und Mats schauen uns mit ausdruckslosen Gesichtern an. Ob man das als Therapeut wohl lernen muss, nicht zu zeigen, was man denkt? Mats streicht sich mit der flachen Hand über das rechte Bein, wie um es zu beruhigen. Magan leckt sich die Lippen und schaut mich an, als sie zu sprechen anfängt. Wenn ich euch zuhöre, dann fällt mir auf, dass immer wieder das Wort Gerechtigkeit fällt. Es scheint ein wichtiges Wort für euch zu sein, eine Art Leitwort. Wieder hebt sie ihre sauber gezupften Augenbrauen, um die Frage zu verstärken. Ja, sagt Johann. Magan lächelt und schaut Mats an, der nicht mehr mit der Hand über seine Hosen streicht und Magan anlächelt. Ein stilles Einverständnis. Das hören wir oft von Paaren, die zu uns kommen. Ihr seid nicht die Einzigen, die Probleme mit der sogenannten Gerechtigkeit haben, sagt Mats. Magan und ich sagen immer das Gleiche. In einer Liebesbeziehung Gerechtigkeit zu fordern, das könnt ihr vergessen. Ihr müsst einfach akzeptieren, dass Gerechtigkeit in einer Liebesbeziehung ein unerreichbares Ziel ist. Das geht nicht. Johann schaut mich an, ich schaue Mats und dann Magan an, um zu verstehen, was er gerade gesagt hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und bevor ich weiterdenken kann, fährt Magan fort. Und dass Johann so viel arbeitet, das ist wohl schon seit der Steinzeit so. Männer haben zu allen Zeiten die Verantwortung getragen, sie haben gejagt und für das Essen gesorgt. Sie lächelt uns beide breit an. Ich lächle zurück, ein Lächeln, das größer wird und sich in ein hysterisches Grinsen verwandelt. Ich traue mich nicht, Johann anzuschauen, denn ich weiß, dass wir uns nicht halten können vor Lachen, wenn wir uns jetzt in die Augen schauten. Ich sehe aus den Augenwinkeln, dass Johann damit kämpft, geradeaus auf das gewebte Bild zu starren. Er sitzt unnatürlich gerade und hält den Kopf ruhig, aber seine Schultern bewegen sich vor unterdrücktem Lachen. Ja, und Frauen sind zu allen Zeiten zu Hause in der Höhle geblieben und haben auf die Kinder aufgepasst, während die Männer gejagt haben. Wenn ich also meine Karriere aufgebe und Hausfrau werde und auf alle blöden Forderungen nach Gerechtigkeit verzichte, dann brauchen wir uns ja auch nicht mehr zu streiten. Das ist ja wunderbar. Vielen Dank. Ihr habt unsere Krise gelöst. Warum sind wir da nur nicht selbst drauf gekommen? Sage ich und lächle Magan und Mats breit an, die wiederum Johann erstaunt anschauen, der konzentriert auf einen Punkt auf dem Boden starrt. Also, das ist nicht nur so dahingesagt. Darüber sprechen tatsächlich viele Referenten in unseren Kursen, sagt Mats und klingt jetzt nicht mehr ganz so profimäßig freundlich. Ihr müsst schon entschuldigen, sagt Johann. Aber wie wir ja erzählt haben, geht es bei unserem Konflikt darum, wie wir es schaffen, gleichberechtigt zu leben. Und wenn ihr sagt, dass es keinen Sinn hat, nach Gerechtigkeit zu streben, dann ist das ungefähr das Gleiche, wie uns zu sagen, wir sollen aufgeben. Wir wollten nur sagen, dass Gerechtigkeit sich unterschiedlich ausdrücken kann. Wenn Sarah besser kochen kann, dann ist es auch richtig, wenn sie es tut. Johann kann vielleicht besser die Reifen wechseln, sagt Magan mit Profistimme. Wir haben kein Auto, sagt Johann. Ach so, aber du kannst vielleicht Regale zusammenbauen. Was ich sagen will, dass man nicht immer alle Tätigkeiten gerecht aufteilen kann. Manche Dinge kommen vielleicht dir, Sarah, natürlicher vor, während andere für Johann natürlicher sind. Ich habe aufgehört zu lächeln und starre Magan mit kalten Augen an. Und was ich sagen will, ist, dass ich noch nie eine so unnatürliche Situation erlebt habe, wie mit einem 3 Monate alten Baby 10 Wochen lang allein gelassen zu werden. Das ist das Perverseste, was eine junge Mutter erleben kann, sage ich mit schriller Stimme. Was untersteht ihr euch eigentlich, hier in der Erziehungsberatung zu sitzen und unglücklichen Paaren zu raten, nicht für die Gerechtigkeit zu kämpfen? Schimpfe ich und starre Magan und Mats an. Sie starren mit gerunzelter Stirn zurück. Ich stehe auf und nehme meinen Mantel, Johann macht das Gleiche, und Magans Stimme klingt jetzt sauer. Ich nehme an, ihr wollt keinen neuen Termin. Nein, danke, sagen Johann und ich im Chor und verschwinden so schnell wie möglich aus dem Zimmer mit dem gewebten Bild. Weg, bloß weg von Magan und Mats und der Steinzeit und den Höhlenmenschen. Wir gehen die Treppe hinunter in den Park, wo Patrick und Jens mit Sigge im Wagen warten. In die Neuzeit und in die Zukunft. Johann nimmt mich an die Hand. Wir schauen uns in heiligem Einvernehmen an und fangen an zu lachen. Ein wunderbares Gefühl. Ich küsse Johanns Hand, er bleibt stehen und zieht mich an sich. Danke, dass du so wunderbar bist, sagt er und schaut mir in die Augen. Danke, dass du so wunderbar bist, sage ich und küsse ihn. Unsere Heiligkeit, das Lachen, das plötzlich wieder da ist, hält uns ungefähr 3 Tage lang warm. Dann ist Montag und Johann verschwindet und lässt uns noch eine Woche allein. Die Leere, die jetzt entsteht, ist unerträglich. Die kurzen Augenblicke der Nähe, die wir hatten, machen die Sehnsucht nur umso schmerzlicher. Ich erinnere mich daran, wie es früher war. Das hatte ich vergessen. Im Laufe der Woche verwandeln die Schlaflosigkeit und das Alleinsein die Sehnsucht in eine Wut, die mich rotäugig macht. Als Johann am Freitag nach Hause kommt, habe ich nichts zu geben. Er ist müde und in Gedanken woanders. Ich gehe früh schlafen, er bleibt lange auf und guckt Fußball. Das Stummsein ist fast schlimmer als der Streit, aber am schlimmsten ist das völlige Fehlen von Humor. Diese dickköpfige, ärgerliche, geizige Humorlosigkeit, die sich wie nachtschwarzer Kohlenstaub auf alles legt und die Luft vergiftet, die wir atmen. Es gibt Abende, an denen die Kälte sich fernhält. Wir schauen uns verschlafen an und werden von Lust erfasst. Ich küsse Johanns Ohr und er hält meinen Kopf fest zwischen seinen Händen. Wir trinken zu viel Rotwein und lieben uns wild mit all unserer Sehnsucht. Das Streiten bringt uns dazu, verzweifelt nacheinander zu suchen. Und wenn wir dann nackt auf dem Bett liegen und nur atmen, kann es vorkommen, dass wir weinen. Wir finden eine neue Familientherapeutin, eine Frau, die nicht von Höhlenmenschen spricht und die versteht, dass Gerechtigkeit wichtig ist in einer Liebesbeziehung. Sie lotst uns vorsichtig durch verschlungene Wege von altem Groll und verworrenen Argumenten. Der Schnee schmilzt und es wird Frühling. Auf unseren Spaziergängen sehen wir, wie Hausbesitzer im Garten arbeiten. Sie verbrennen kleine Berge von Laub und hängen Teppiche zum Lüften hinaus. Wir gehen nach Hause und machen auch Großputz, scheuern die Böden mit Schmierseife, damit es in der ganzen Wohnung gut riecht. Ohne dass wir es gemerkt haben, ist das Leben plötzlich doch nicht mehr so elend. Die schlimmste Wut ist verraucht und wir geraten nicht mehr so oft aneinander. Ich bin bitter, dass wir nicht aufeinander zugehen und uns helfen konnten, als wir es am nötigsten gebraucht hätten. Dass Johann mich im Stich ließ, als ich ihn am nötigsten brauchte. Dass ich Johann im Stich ließ, als er mich am nötigsten brauchte. Ich bin bitter, dass ich mich fast nicht traue, vom im Stich lassen zu sprechen, wenn ich all das erzähle. Ich bin bitter, dass wir genauso wurden wie alle anderen Paare, die ein Kind bekommen, alle, über die ich gelesen habe, alle, die erzählt und bezeugt haben, wie die Gleichberechtigung sich in Luft auflöst, wenn Kinder kommen. Ich bin bitter, weil ich einsehen muss, dass wir nicht mehr gleichberechtigt sind. Vielleicht waren wir es überhaupt nie. Ich bin bitter, dass ich bitter bin. Ich will nicht bitter sein. Das tut Brittes gut. La Quinta Park ist ein Wellness-Hotel. Vielleicht sind hier deswegen mehr Rentner als in anderen Hotels. Um 17.30 Uhr werden wir als Neuankömmlinge zu einem Begrüßungsdrink und ein paar Informationen in die Bar eingeladen. Die deutsche Reiseleiterin begrüßt mich mit einem langen deutschen Satz. Ich nicke ihr zu, lächle und tue so, als hätte ich sie verstanden. Der Speisesaal ist voller Neuankömmlinge, die zufrieden an ihrem Gratis-Cocktail nippen und mich anstarren, als ich versuche, einen Platz zu finden. Ich setze mich ganz nach hinten, damit ich verschwinden kann, aber ich fühle mich unbehaglich und angestarrt. Ganz schnell wird mir klar, dass es ein Fehler war, hierher zu kommen. Um den Eindruck von freiwilligem Alleinsein aufrechtzuerhalten, muss ich dafür sorgen, allein zu sein, nicht an Zusammenkünften und gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. Ich trinke meinen Gratis-Cocktail in drei schnellen Schlucken und kehre auf meinen Balkon zurück. Hier kann ich in freiwilliger Einsamkeit sitzen und die Stille genießen und die Sonne, die links hinter den Bergen untergeht. Vor mir liegen hässliche Pools, aber ein Stück weiter unten ein unendlich großes Meer. In den Pools schwimmen mein älterer Mann und eine ältere Frau in einem Leopardenbadeanzug immer im Kreis herum. Sie kichern. Jetzt sehe ich, dass sie sich jagen. Sie bekommt ihn zu fassen und sie küssen sich. Dann schwimmen sie weiter. Sie sind so schön und sehen frisch verliebt aus. Wirklich. Werden wir sein wie sie, wenn wir alt sind? Oder werden wir wie der unzufriedene Mann und seine Alkfrau? Ich schenke mir ein Glas Rotwein ein und proste mir selbst und dem eleganten älteren Paar im Pool zu. Das tut Brittis gut, sage ich laut zu mir selbst. Dieser Ausdruck stammt von meiner Mutter Brittis und der hat etwas mit Wein und Balkon zu tun. Letzten Sommer saßen wir einmal abends auf ihrem Balkon und tranken Wein und da sagte sie plötzlich, das tut Brittis gut, und trank einen Schluck Wein. Sie spricht oft von sich in der dritten Person, als ob ein Gefühl erst dann wirklich würde, wenn sie es ausgesprochen hat. Meine tolle, verrückte, geliebte, nervende Mutter, die ziemlich geschafft aussieht. Ich sehe es jetzt. 40 Jahre mit roten Prinzzigaretten, Vollzeitjob im Krankenhaus, 3 Kindern und einer langen, unglücklichen Ehe haben ihre Spuren hinterlassen. Wie um meine Mutter zu ehren, haben meine Schwester und ich auch angefangen, es zu sagen, wenn wir den ersten Schluck Wein trinken, das tut Britis gut. Und noch etwas passiert jetzt öfter, wenn meine Mutter Wein trinkt. Sie spricht über ihre Mutter, Großmutter, die so lieb war. Viel zu lieb, sagt Mutter mit einem Zittern in der Stimme. Da weiß ich, dass sie bald zu weinen anfängt, denn das macht sie immer, wenn sie von Großmutter spricht. Sie hat immer die anderen bedient und nie an sich gedacht, ist aufgestanden und hat an der Spüle gegessen, während wir anderen am Tisch saßen. Ich lächle, denn wenn meine Mutter etwas nicht kann, dann in aller Ruhe an einem Essenstisch sitzen bleiben. Überhaupt, sich nur hinsetzen und einfach nichts tun, das geht nicht. Sie denkt immer effektiv und hat eine Rastlosigkeit, die dazu führt, dass sie das Abendessen vorbereitet, während sie den Frühstückstisch abdeckt, mit der Wäsche nach oben läuft, eine Runde Staub saugt, um dann 2 Züge aus der Zigarette, gebeugt unter der Abzugshaube stehend, zu nehmen. Manchmal, wenn ich sie besuche, werde ich böse und sage, sie soll sich hinsetzen, damit wir reden können. Man kann kein vernünftiges Gespräch mit jemandem führen, der ständig in ein anderes Zimmer läuft, ständig mit etwas anderem beschäftigt ist. Dann kann es vorkommen, dass sie seufzt, ja-ja sagt und sich mit einer halben Tasse lauwarmen Kaffees hinsetzt, 2 Schlucke trinkt und gleich wieder aufspringt, weil auf dem Herd die Kartoffeln überkochen. Ich habe diese Rastlosigkeit auch, aber nicht ganz so aufopferungsvoll wie sie. Aber es gibt sie. Wie eine Angst innezuhalten und nachzuspüren. Isadoras Mutter, eine exzentrische rothaarige Frau, wiederholte immer wieder, dass sie eine berühmte Künstlerin geworden wäre, wenn sie keine Kinder bekommen hätte, das heißt Isadora und ihre Schwestern, die Namen haben wie Gundra, Lala Justine und Chloe Camille. Sie wachsen auf in einer großen 14-Zimmer-Wohnung in Central Park West, mit 2 Ateliers mit Nordlicht, Bibliothek und echtem Blattgold an der Decke. Isadoras Mutter betont, dass es für eine Frau nicht möglich ist, Künstlerin zu sein und Kinder zu bekommen. Man muss wählen. Und da Isadora auf den Namen Isadora Zelda getauft ist, war ihr von Anfang an klar, dass von ihr erwartet wird, das zu erreichen, was ihre Mutter nicht schaffte. Ich nehme an, dass es nicht viele Kindheiten gibt, die so gründlich anders waren als meine. Meine Mutter ist zwar hin und wieder exzentrisch, aber ganz ohne jegliche künstlerische Ambition. Vor einiger Zeit fiel mir auf, dass ich keine Ahnung habe, ob meine Mutter ein Hobby hat. Wenn ich an sie denke, tauchen nur Bilder vom Kuchen und Plätzchen backen, Fischstäbchen braten, Kartoffelschälen, Kaffee und Zigaretten auf, die sie gebeugt unter der Abzugshaube in der Küche raucht. Mein Problem war eher das Nichtvorhandensein von Erwartungen seitens meiner Eltern. Das war keine Bosheit, aber sie haben sich irgendwie nie dafür interessiert, ob ich Putzfrau werden wollte oder Lokführerin, Briefträgerin, Ärztin oder Superanwältin. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich je gefragt hätten, was ich werden wolle, wenn ich groß bin. Ein Desinteresse, das sowohl ein enormes Bedürfnis nach Bestätigung geschaffen hat, als auch ein großes Gefühl von Freiheit. Als ich 21 war, hatte ich meinen Universitätsabschluss in der Tasche, aber ich glaube nicht, dass sie verstanden haben, was das bedeutete. Mein Gott, ich wusste ja selbst kaum, was es bedeutete. Nur, dass es ein akademischer Abschluss war, den man bekommt, wenn man eine bestimmte Anzahl von Punkten an einer Universität erworben hatte. Es war eine Welt und eine Sprache, die so unendlich weit entfernt von meiner eigenen lag. Ich verstand nur, dass ich jede Menge merkwürdige Kurse in Stockholm absolviert hatte. Ganz anders war es, als ich meinen ersten regulären Arbeitsvertrag bekam. Was das bedeutete, verstanden sie, und meine Mutter schickte Johann 50 Kronen zusammen mit einem handgeschriebenen Zettel, auf dem sie ihn bat, eine Flasche Sekt zu kaufen und zu feiern, dass Sarah ihre erste Anstellung gefunden hat. Arbeitsvertrag und Anstellung waren Begriffe, die sie kannte. Eine Arbeit. Im Unterschied zu Isadora hatte ich erst mit der Geburt des Kindes das Gefühl, in eine undefinierbare, geheimnisvolle Frauengemeinschaft aufgenommen zu werden. Da atmete meine Mutter erleichtert auf, stieß einen Normalitätsseufzer aus. In ihren Augen wog ein akademischer Titel von einer Universität fast nichts, verglichen damit, Mutter zu werden. Als meine Mutter 26 und mit mir schwanger war, bekam meine Großmutter Krebs. Sie starb, als ich ein halbes Jahr alt war. Aber erst, als ich selbst Mutter geworden war, verstand ich, was es bedeutet haben musste, die eigene Mutter sterben zu sehen und gleichzeitig das erste Kind zu erwarten und zu bekommen. Wie unbeschreiblich schrecklich es gewesen sein muss, zu hören, wie die chemotherapierte Mutter sich im Zimmer nebenan übergibt, während gleichzeitig das Neugeborene auf die Schulter erbricht. Ich verstand es erst richtig, als ich sie bat, mir von meiner Geburt zu erzählen. Ich war mit Sigge schwanger und freute mich überhaupt nicht auf die Geburt und hoffte auf einen beruhigenden Bericht von meiner Mutter. Aber sie erzählte nur, dass sie es nicht so schlimm gefunden hatte, denn ich dachte die ganze Zeit daran, welche Schmerzen Großmutter hatte und dass meine Schmerzen bald aufhören würden. Sie erinnerte sich trotz meiner 1000 Fragen an keine Einzelheiten. Hattest du Angst? War Papa dabei? Waren die Hebammen freundlich? Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die sich so wenig an ihre Entbindungen erinnert. Als Sigge ein paar Monate alt war, kam Mutter zu Besuch und wir tranken Kaffee. Sigge lag zufrieden in seinem Wagen und meine Mutter war erstaunt, wie ruhig und fröhlich er war. Sie hatte mir ganz oft erzählt, wie viel geschrien und wie wenig ich geschlafen habe, sodass sie schließlich mit mir zu einem Kinderarzt gegangen war. Als meine Mutter die Geschichte schon wieder erzählen wollte, wurde ich ärgerlich. »Ich habe wohl so geschrien, weil ich Angst hatte«, sagte ich hart. Meine Mutter schaute erst Sigge und dann mich an. »Ich konnte mich wohl nicht an dich binden, weil ich so sehr trauerte. In diesem Moment war ich bereit, alles zu verzeihen. Typisch, dass ich sie immer für eine Selbstverständlichkeit gehalten habe. Typisch, dass ich mich hauptsächlich über sie ärgerte, über sie, die trotzdem immer da war. Immer.« Zeit für eine Bitterfotzenwarnung. In diesem verfluchten Patriarchat ist es schwer genug, Mutter zu werden. Die Mutterrolle und das verdammt schwere Gepäck, das dazu gehört, sollte niemand allein tragen müssen. Und doch sitzen Frauen da, eine Generation nach der anderen, frisch entbunden und verlassen. Neben ihnen steht im besten Fall ein verwirrter Mann, dem man eingeredet hat, dass er seiner Verantwortung als Vater Genüge tut, wenn er die Nabelschnur durchschneidet. Es ist traurig, aber das Mutterwerden scheint das schwierigste Gleichstellungsprojekt überhaupt zu sein. Es ist offenbar nicht möglich, gleichzeitig gegen eine biologische Ungleichheit und eine noch größere soziale und kulturelle Ungleichheit zu kämpfen. Und das ist alles umgeben von einer Sehnsucht und einer Liebe zu deinem Kind, die größer und stärker ist als alles, was du bisher erlebt hast. Wenn du dann noch die Welt mit feministischen Augen siehst, ist es fast nicht auszuhalten. Es ist wie im Film Matrix, wenn du die Wahrheitspille genommen hast und in deinem Kokon aufwachst, in einer viel hässlicheren Welt. Dann gibt es kein Zurück. Wenn wir aufwachen und die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist, dann schieben viele das auf den Feminismus. Sie stellen alles auf den Kopf und meinen, es seien die Visionen der Feministinnen, die zu hohe, widersprüchliche Forderungen stellen und dass diese die doppelt belasteten Frauen kaputt stressen. Dass alles so viel einfacher war, als die Frauen Hausfrauen waren, ohne Ansprüche an die eigene Karriere. Als die Selbstverwirklichung der Frauen in der Mutterschaft und einem ordentlichen Zuhause bestand. Heute arbeiten die meisten Frauen zweifach, sowohl im Haus als auch im Job. Aber wenn wir gleichberechtigt leben würden und die Männer ihren Teil der Verantwortung für die Kinder und den Haushalt übernehmen würden, dann wären die Frauen nicht so gestresst. Wenn man den Feminismus als eine Widerstandsbewegung sieht und als den einzigen Weg zu einer möglichen Befreiung, dann muss man die Schwierigkeiten vielleicht akzeptieren. Es tut nämlich immer weh, Widerstand zu leisten. Dass die Gefühle, die mich erfüllten, als ich Mutter wurde, verwirrten, ist vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, ich habe nie größeres Glück, größere Dankbarkeit und größere Bitterkeit empfunden. Alles gleichzeitig. Als Johann schließlich in Elternzeit ging, veränderte sich langsam aber sicher unser Leben. Plötzlich hatte Johann alles unter Kontrolle, von was im Kühlschrank fehlte, über eine neue Winterjacke für Sigge, bis dazu, welche Geschichte unser Sohn am liebsten hörte. Plötzlich kam ich nach Hause, war fröhlich und angefüllt mit Geschichten aus der Welt da draußen, zu einem müden Johann, der Entlastung brauchte. Und doch ist es seit Jahrtausenden so eingerichtet, dass die Mütter eine engere Beziehung zu den Kindern haben sollen und auch haben. Die eventuelle Gegenwart der Väter ist ein Bonus, für den wir dankbar sein sollten. Und die meisten Väter saugen stolz die Dankbarkeit auf, im festen Wissen, dass sie bald wieder ganztags arbeiten. Sie können davon ausgehen, dass der im Schnitt 2 Monate lange Vaterschaftsurlaub nur ein aufregendes Gastspiel ist. Vielleicht ist es die Sicht auf den Vaterschaftsurlaub als außerordentlichen Vorgang, der mich so bitterfutzig macht. Mein Mutterschaftsurlaub wird als selbstverständlich angesehen. Im Park in der Nähe unserer Wohnung sah ich eines Tages einen Mann mit einem dunkelblauen T-Shirt, auf dem stand Vaterurlaub. Er schob den Kinderwagen mit einem selbstzufriedenen Lächeln, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als mir mein Mutterurlaub am meisten auf die Nerven ging und ich darauf brannte, wieder arbeiten gehen zu können. Der Mann ging mit seinem Baby zu den Schaukeln und schaukelte das Kind so gefährlich hoch, dass es vor Vergnügen quietschte. Und an einem anderen Tag, zu einem anderen Zeitpunkt, hätte ich ihn vielleicht charmant gefunden, weil er einer der seltenen Väter war, der Vaterurlaub nahm. Aber meine Großherzigkeit glänzte mit Abwesenheit und stattdessen stellte ich mich neben ihn und schaukelte Sigge nicht ganz so hoch und fragte ihn, woher er sein T-Shirt hätte. Ich glaube nicht, dass er meine Bitterkeit verstanden hat, denn er antwortete fröhlich, dass er das T-Shirt von der Krankenkasse bekommen hätte. Er berichtete, dass seine Krankenkasse bei den Kursen für werdende Eltern die T-Shirts an die Väter in der Gruppe verteilt habe, als eine kleine Ermunterung, ihren Teil der Elternzeit zu nehmen. Eine gute Idee, die mir in meine bitterfotzigen Augen sticht, weil es nur allzu deutlich zeigt, wie diese Gesellschaft es als etwas unglaublich Außergewöhnliches betrachtet, wenn Väter Verantwortung übernehmen. Und trotz eifriger Kampagnen und T-Shirts von Seiten aller möglichen Behörden scheint es kaum möglich zu sein, die Väter dazu zu bringen, genauso viel Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen wie die Mütter. Die Väter in Schweden nehmen knapp 20% der Elternzeit und nur ein kleiner Prozentsatz nimmt ihn je zur Hälfte. Das Schlimmste ist, dass wir uns damit abfinden, sowohl werdende Väter als auch werdende Mütter. Als ich gerade erfahren hatte, dass ich mit Sigge schwanger war, habe ich zufällig eine Sendung im Fernsehen gesehen. Es ging darum, warum die Geburtenrate so niedrig ist, vor allem in Südeuropa, aber auch in Skandinavien. Auf dem Fernseher hetzte eine etwa 30-jährige Frau durch eine Bürolandschaft mit einem Baby auf der Hüfte. Die Sprecherstimme erzählte, dass die IT-Chefin Maja ihren Sohn Albert von Geburt an mit zur Arbeit genommen hat. Klein Albert schrie, während seine Mutter versuchte, ihn zu stillen und gleichzeitig eine Mitarbeiterbesprechung zu leiten. Schnitt zum Bild eines Demografen. Einem Mann um die 60, der ernsthaft verkündete, dass in Europa noch nie so wenig Kinder geboren wurden wie heute. Dies, so meinte der Demograf, sei einer der schlimmsten Angriffe auf die Gesellschaft überhaupt. Er benutzte tatsächlich das Wort Angriff und fuhr fort, die Befreiung der Frau sei nicht glimpflich abgelaufen und habe eine ganze Reihe negativer Folgen. Aber leider, so der Demograf, dürfe man das nicht laut sagen, ohne als reaktionär bezeichnet zu werden. Der Kern des Problems ist, dass man nicht laut sagen darf, dass es gut wäre, die Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen zu begrenzen, jammerte er. Parallel zu Maja und dem Demografen wurde die Italienerin Raffaella interviewt. Ihre Ambitionen, Chefin zu werden, waren größer als die Mutter zu werden. Die Bilder aus ihrem Leben zeigten, wie sie shoppen ging, sich schminkte, ein Interview gab und sich mit ihren Freunden zum Essen traf. Dazu wurden Texte eingeblendet, die unter anderem besagten, dass die italienische Frau 2 Kinder haben möchte, aber nur 1 bekommt. Wie viele Kinder der italienische Mann möchte, wurde nicht gesagt, denn es war sehr deutlich, dass Männer irgendwie nichts mit dem Kinderkriegen zu tun haben. Und je egoistischer die Frauen würden, desto schneller ging es mit der Gesellschaft bergab. Der Demograf malte ein Schreckensszenario nach dem anderen an die Wand, von all den Rentnern, die bald die Straßen füllen würden, und dass es außerdem zu wenig Steuerzahler gäbe, um sie zu versorgen. Die IT-Chefin Maja, die manchmal von zu Hause arbeitete, wurde gefilmt, als sie dem Sohn Albert die Nase mit dem Blusenärmel putzte, während sie in der anderen Hand das Telefon hielt und versuchte, ein wichtiges berufliches Telefongespräch zu führen. Klein Albert schrie ununterbrochen und war offensichtlich unzufrieden damit, dass seine Mutter andere Ambitionen hatte, als nur seine Mutter zu sein. Wo der Vater des kleinen Albert war, das war nicht von Interesse und wurde überhaupt nicht erwähnt. Die Texte, die immer wieder auftauchten und Fakten lieferten, blieben Parenthesen. So wurde die Tatsache, dass die Frauen in Schweden 70% der unbezahlten Hausarbeit machen, nicht erwähnt. Ebenso die Tatsache, dass die Frauen in Italien 90% dieser Arbeit machen und dass es außerdem nur für 6% aller italienischen Kinder einen Kita-Platz gibt. Tatsachen, die ebenso als Erklärung dienen könnten oder als ein Teil des Kernproblems. Das Schlusswort der Sendung wurde von einer ernsten männlichen Sprecherstimme vorgetragen, die verkündete, dass eine große Zahl der Frauen, die um 1970 geboren wurden, sich nie ihren Traum von 2 Kindern erfüllen. Den Preis dafür müssen wir alle zahlen. Ich saß mit offenem Mund vor dem Fernseher und dachte, ich gehöre zu der großen Gruppe von egoistischen Frauen, die in den 70er Jahren geboren wurden. Ich war zwar brav schwanger, aber ich würde den Preis dafür zahlen müssen, dass ich beschlossen hatte, Kinder zu bekommen, ohne deshalb meine Arbeit aufgeben zu wollen. Elternzeit? Das schon. Ein paar Monate. Aber dann? Und dabei habe ich nicht einmal eine feste Stelle. Wie soll das gehen als Freischaffende, ausgebrannt vom Schlafmangel und ohne die Möglichkeit, Überstunden zu machen, wenn es nötig war? Und genau wie die Verantwortung der Männer in dieser Fernsehsendung so merkwürdig fehlte, stellte ich fest, dass Johans Beteiligung in meinen Gedanken merkwürdig fehlte. Die Botschaft war bis in mein Innerstes gedrungen. Kinder sind Frauensache. Kinder und Karriere sind keine gute Kombi. Und wenn du dich entscheidest, keine Kinder zu bekommen, bist du egoistisch. Ein paar Monate später waren wir beim Elternkurs des Mütterzentrums. Der Stillkurs wurde von einer Frau geleitet, die Titz mit Namen hieß, und der Väterkurs von einem Mann, der Dick hieß. Titz und Dick. Titten und Pimmel. Reiner Zufall. Der Vortrag der Stillfrau handelte davon, wie unglaublich wichtig es sei, zu stillen. Sie malte Schreckensszenarien an die Wand von Allergien, Krankheiten und Bindungsproblemen, wenn man nicht stillte. Sie machte das Stillen zum entscheidenden Faktor in der zukünftigen Beziehung zum Kind. Dass es Alternativen geben könnte, kam bei Titz nicht zur Sprache. Dass man einfach Babynahrung im Supermarkt kaufen konnte, ohne Rezept für die Apotheke, wie ich geglaubt hatte, darüber wurden wir nicht aufgeklärt. Dass die Milchersatznahrung auch ihre Vorteile hat, man kann sich abwechseln und muss nicht jede Nacht aufstehen, die Mutter kann mal schlafen, Vater und Kind erleben von Anfang an große Nähe, Milchersatznahrung ist sättigender als Brustmilch, das Kind schläft nachts besser, das hat uns niemand, am allerwenigsten Titz, erzählt. Dick, der Mann, begann seinen Vortrag damit, dass 70% aller Männer im Innersten einen Jungen haben wollen, aber das nur in anonymen Befragungen zugeben würden. Er sagte nichts darüber, ob der entsprechende Wunsch auch für die Mütter galt und was möglicherweise der Grund dafür war, sondern er fuhr fort zu sagen, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, den Vaterschaftsurlaub zu nehmen. Wichtig sei allein die qualitative Gegenwart. Dick erzählte, dass er Männer kannte, die eine eigene Firma hatten, die keinen einzigen Tag Elternzeit genommen hätten und denen es dennoch gelungen sei, da zu sein, wenn die Kinder wach waren. Dann war Pause. Ich wollte den Verdacht, dass ich vielleicht doch nicht alles regeln ließ, nicht zur Gewissheit werden lassen. Es war schon so offensichtlich. Ich konnte mich entscheiden, wie ich wollte. Ich machte es falsch. Heute kann ich über den Vortrag von Pimmel lachen. Kein Wunder, dass so viele Paare sich schon vor dem ersten Geburtstag des Kindes scheiden lassen. Für mich und Johann war sein Vaterurlaub die Rettung. Erst da hat er verstanden, was es heißt, als Vater Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich müssten die Männer länger zu Hause bleiben als die Frauen, weil wir schon den biologischen Vorsprung des Austragens und der Geburt haben. Männer brauchen länger, damit diese Erfahrung unter die Haut geht. Und doch muss ich tapfer gegen das leise Gefühl von Egoismus ankämpfen, das sich immer dann meldet, wenn ich gegen Sigge entscheide. Wenn ich weiterarbeiten will, anstatt Sigge früher aus der Kita abzuholen. Wenn ich mit Freunden ein Glas Wein trinken gehen will, anstatt Sigge ins Bett zu bringen. Wenn ich allein nach Teneriffa fahren will, anstatt eine Woche mit Sigge zu Hause zu bleiben. Der Demograf hat keine Ahnung, wie viele egoistische Gefühle in mir Platz haben. Aber ich kann mich immer mit Isadoras klugen Worten trösten. Ich wusste, dass die Frauen, die das meiste aus dem Leben und aus den Männern herausholen, auch diejenigen sind, die am meisten vom Leben fordern. Dass, wenn man sich kostbar und begehrenswert gibt, die Männer einen auch kostbar und begehrenswert finden. Und dass, wenn man sich weigert, als Fußmatte zu dienen, sie auch nicht auf einem herumtrampeln. Ich wusste, dass unterwürfige Frauen sich schlechter Behandlung aussetzen und dass Frauen, die sich wie Fürstinnen geben, auch als solche behandelt werden. Doch kaum war diese aufsässige Stimmung verflogen, überkam mich Trostlosigkeit und Verzweiflung. Es dröhnte in meinem Kopf: Wer am meisten fordert, bekommt auch am meisten. Eigentlich eine widerwärtige Ideologie, die sich auf wahren Egoismus gründet und das totale Fehlen von Solidarität. Manchmal denke ich, dass Frauen egoistischer sein müssten. Vielleicht ist der Egoismus eine Möglichkeit für Frauen, mit dem Ungleichgewicht zurechtzukommen. Dumm nur, dass es so schwierig ist, weil mein privater Egoismus so schnell mit meiner Mädchenerziehung kollidiert, die mich gelehrt hat, eher einen Schritt zurück als einen vorzugehen. Zum Beispiel bei einem Fest. Da rennen die weiblichen Gäste herum und servieren das Essen und den Wein und den Nachtisch und den Kaffee und den Schnaps, während die Männer in aller Ruhe am Tisch sitzen bleiben und diskutieren und Wein trinken. Mit wem soll ich solidarisch sein? Ich möchte auch lieber sitzen bleiben und reden und mich einen Dreck um den verdammten Abwasch kümmern. Ich möchte, dass die Männer aufstehen und sich beteiligen, damit meine intelligenten, unterhaltsamen Freundinnen auch am Tisch sitzen bleiben können. Man kann nämlich kein längeres interessantes Gespräch führen und gleichzeitig den Tisch abdecken. Ganz gleich, wie intelligent man ist. Deshalb sind die Gespräche der Männer am Esstisch meist interessanter als die ständig unterbrochenen in der Küche. Und ich bleibe ein bisschen sitzen und laufe ein bisschen und komme mir vor wie eine verdammte Verräterin meines Geschlechts. Vielleicht war die Befürchtung, dass die Mutterschaft mich schlucken, mich zu einem Muttertier ohne eigene Gedanken und Zeit machen könnte, schuld daran, dass ich nach Paris fuhr, als Sigge erst 5 Monate alt war. Verwirrt von der schmerzhaften Verwandlung, die mit dem Muttersein bis dahin einhergegangen war, beschloss ich, zusammen mit meiner besten Freundin Sanna eine Woche zu verreisen. Ich stellte mir ungestörte Nächte vor, in denen ich schlafen konnte, lange Spaziergänge und Gespräche und vor allem unbegrenzte und ersehnte Zeit für mich. Paris sollte das Symbol dafür werden, dass die Mutterschaft mich nicht verändert hatte. Eine Bestätigung, dass ich nach wie vor eine freie Frau mit eigenen Bedürfnissen war. Was ich nicht erwartet hatte, waren die ungeheure Sehnsucht und die Schuldgefühle, die Besitz von mir ergriffen, kaum dass das Flugzeug abgehoben hatte. Eine rein physische Sehnsucht. Mein Herz tat weh und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich konnte nur denken, wie Sigge riecht, wie sein kleiner, warmer Körper sich neben mir anfühlt. Und ich fragte mich verzweifelt, wie ich es 6 Tage in Paris aushalten sollte. Es war ziemlich deprimierend, dass es nicht der Genuss war, den ich mir vorgestellt und den ich erhofft hatte. Am letzten Tag ging ich wie auf glühenden Kohlen. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe streikten und wir liefen den ganzen Tag umher, vom Studentenviertel nach Montmartre und zurück. Unser Flugzeug sollte abends um 8 gehen. Wir waren gegen 5 wieder in unserem Hotel, um unser Gepäck zu holen und ein Taxi zu rufen. Der Mann an der Rezeption lachte nur: Ein Taxi? Es war doch Streik. So kurzfristig gab es keine Taxis. Wenn wir richtig viel Glück hätten, könnten wir vielleicht direkt auf der Straße ein Taxi bekommen, aber er zweifelte sehr, dass es funktionieren würde. Außerdem waren wegen des Streiks riesige Staus in ganz Paris. »Sie werden Ihr Flugzeug verpassen«, erklärte er. Der Zigarettenrauch in der Lobby brannte in den Augen und es drückte mir in der Brust. Ich bekam plötzlich keine Luft mehr und einen Tunnelblick. Der Mann an der Rezeption sagte, er würde eine weitere Nacht für uns buchen, sicherheitshalber. »Komm, Sanna, wir gehen auf die Straße und versuchen, ein Taxi zu bekommen«, sagte ich. Wir nahmen unsere Rollkoffer und gingen los.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.